Ja, Jesus, so lass es sein heute Morgen, dass es nur um dich geht. Wir heißen dich herzlich willkommen in unserer Mitte. Und wenn dein Wort gesagt wird, dann soll es nur um dich gehen. Und wenn sie in unsere Herzen kommen, dann soll es nur um dich gehen. Und so transportiere es auch durch deinen Heiligen Geist, Jesus, dass es landet und uns verändert in dein Bild, damit es um dich geht. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Unsere Reise geht weiter. Im ersten Johannesbrief. Ich finde es auch immer wieder spannend, Hanna, weil du vorhin sagst, du bist gespannt, was so ein Thema hier so macht. Ne? Wenn ich dann so im ersten Johannesbrief weitergehe, dann bin ich auch immer gespannt, was sagt denn Johannes jetzt wieder? Was bringt er denn wieder? Ja, heute geht es um Liebe in Tat und Wahrheit. Habe ich mir gedacht, das ist doch so ein Thema für einen Valentinstag, nicht? Da, wenn man so einen Blumenstrauß kauft und ihn dann verschenkt oder Süßigkeiten oder wenn es so eine Einladung gibt, vielleicht zu einem Candlelight-Dinner oder sowas, ganz toll. Oder ist es vielleicht eher ein Thema für Menschen, die das Klima schützen wollen? Liebe in Tat und Wahrheit? Oder vielleicht für Menschen, die Nutztiere aus unwürdigen Haltungsbedingungen befreien wollen? Liebe in Tat und Wahrheit? Was versteht man denn genau darunter? Liebe in Tat und Wahrheit. Wir könnten darüber weiter spekulieren, aber ich dachte, okay, lassen wir uns vielleicht ein bisschen von Johannes inspirieren zu diesem Thema. Vielleicht kann er uns ja mit ein paar ganz neuen Seiten von diesem Liebesthema überraschen. Das wäre doch auch was ganz Tolles. Also lesen wir aus seinem Brief aus dem 3. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Dort schreibt er, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang habt, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der vom Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, ich füge hinzu, und Schwestern, weil das im Urtext ein Kollektivbegriff ist, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Schwestern und Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seine Schwester, seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seine Schwester, seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Fast nebenbei bekommen wir in diesem Brief des Apostels Johannes so häppchenweise die Grundlagen des Glaubens serviert. Im ersten Kapitel, da schreibt er schon mal von der Botschaft, die die Christen in Kleinasien von Anfang an gehört haben. Also praktisch zu Beginn ihres Glaubens. Das war das Erste, was er sie gelehrt hat. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist in 1. Johannes 1. Und jetzt kommt so ein weiteres Puzzleteil dazu, wenn wir hier in Vers 11 lesen. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Wenn wir also so die Grundlagen des Glaubens, grundlegenden Themen erforschen wollen, dann haben wir hier schon zwei davon. Zunächst das Wesen Gottes. Bei Johannes mit dem Aspekt, dass Gott absolutes Licht ist und kein bisschen Finsternis in ihm ist. Gleißend helles Licht, absolut rein, nicht mit dem Hauch auch nur eines kleinen Schattens. Und als zweites die Liebe der Menschen untereinander, die wir uns jetzt so ein bisschen genauer anschauen werden. Johannes gibt uns in unserem Textabschnitt drei Tipps mit auf den Weg, wie wir diese Liebe eventuell gestalten könnten. Der erste Tipp ist, also nicht wie bei Kain und Abel. Der zweite Tipp, den er uns sagt, ist, nicht wie die Welt. Also die, die nicht an Jesus glauben. Und der dritte Tipp mit dem Blick auf den anderen. Also, fangen wir an. Nicht wie bei Kain und Abel. Normalerweise dachte ich mir so bei Tipps, die sollten doch eigentlich positiv formuliert sein. Also wenn man jemandem einen Tipp gibt, dann möchte man ihn ja eigentlich motivieren zu irgendwas. Er soll was tun, er soll ja in irgendeine Richtung gehen. Anders an dieser Stelle. Johannes gebraucht hier dieses Stilmittel der negativen Formulierung. Überraschend anders. Wenn wir hier im 1. Johannes 3 zu lesen bekommen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Also Liebe in Tat und Wahrheit, natürlich, klar, aber doch nicht so. Kain hat nicht Liebe gelebt, sondern Hass. Er brachte seinen Bruder Abel um, weil seine Werke böse waren. Auslöser dieses Totschlags war ein Opfer, das Kain Gott dargebracht hat, es aber nicht angenommen wurde. Aber das von seinem Bruder Abel, das schon. Und manche sagen jetzt, ja, das hat natürlich daran gelegen, dass der Abel damals ein Lamm geopfert hat. Und das ist ja auch später im Gesetzbuch festgelegt worden als Sühnopfer. Und Kain, naja, der hat halt ein paar Feldfrüchte auf den Altar gelegt und das war blöd. Für mich passt das aber nicht. Irgendwie nicht. Auch zu meinem Bild von Gott nicht. Denn Gott hat Kain ja eine Berufung gegeben. Und soll der uns wirklich zu etwas berufen, was nachher zu einem Stolperstein für uns wird? Also kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Kain wurde zum Ackerbauer berufen. Also um das Überleben seiner Familie zu sichern, muss er Feldfrüchte anpflanzen. Und ich verstehe jetzt nicht so viel von Landwirtschaft, aber ich glaube, wenn man Feldfrüchte anpflanzt, wachsen keine Tiere. Glaube ich so. Also wenn du einen Apfelbaum, dann kommen keine Lämmer bei rum. Das klappt, glaube ich, nicht. Ja. Okay. Also kann für mich auch die Ablehnung dieses Opfers nicht daran gelegen haben, dass Kain Feldfrüchte geopfert hat. Lesen wir mal kurz diese Stelle aus dem ersten Buch Mose. Vielleicht leuchtet dann das eine oder andere auf. Dort heißt in 1. Mose 4, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Also der Abel, der brachte die ersten Lämmer aus der Herde und ihr Fett, das war damals was sehr Wertvolles. Und diese Handlung, die brachte schon ein sehr starkes Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck. Weil es ist ja ziemlich leicht, ein Lamm aus der Herde zu opfern, wenn du mal so 400-500 hast. Dann ist es einfach. Wenn du aber gleich die Erstgeburten nimmst, also die allerersten und gar nicht weißt, ob da überhaupt noch was nachkommt, und ob dann daraus auch was wächst, ja, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Da kommt ganz großes Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck und es zeigt auch diesen Willen, ich will Gott ehren, ich gebe ihm das Allererste, das gebe ich ihm. Von Kain heißt es aber nur, ja, er hat von den Feldfrüchten halt gebracht. Das heißt für mich, er hat da so einen Mix zusammengestellt aus seinen Feldfrüchten. Ein paar Birnen, ein paar Äpfel, bisschen Gemüse, Gerste, vielleicht ein paar Kartoffeln, noch eine Zucchini, ja, ein bisschen Farbe reinbringen, legen wir noch eine rote Beete dazu und fertig. Das war dann wohl das Opfer. Also das alles auf dem Altar, einfach so, so klang das für mich. Ich war natürlich nicht dabei, ich unterstelle ihm das jetzt halt so ein bisschen, ja. Und ob er Abel da vielleicht auch nur was nachmachen wollte, das weiß ich auch nicht. Aber das Opfer von Abel wurde angenommen und das von Kain wohl nicht. Ich nehme an, aus diesem Grund. Es war kein Opfer, das sein Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck brachte. Er hat einfach was dargebracht von dem vielen, was er hatte. Und damit auch nicht unbedingt zur Ehre Gottes. Das Interessante ist, dass Kain von Gott auf diese ganze Sache angesprochen wurde. Es wurde ihm praktisch auch ein Spiegel vor die Nase gehalten. Lest mal den Abschnitt im ersten Buch Mose, das ist ganz spannend, vor allem in Bezug auf menschliches Verhalten. Gott zeigt dem Kain, indem er ihn darauf anspricht, du könntest innerlich frei sein, wenn du gottgefällig leben würdest. Also hat er es offensichtlich auch nicht gemacht. Ja. Und er weist ihn darauf hin, Kain, pass auf, die Sünde lauert vor deiner Tür und sie möchte dich überwältigen. Darauf hat er ihn hingewiesen. Aber es hat alles nichts genützt. Kain hat sich immer mehr in diesen Hass hineingedacht, was dann schließlich dazu führte, dass er seinen Bruder ermordet hat. Das ist wie bei, denke ich mal so, in diesem Denkprozess, vielleicht wie bei dem Mann, der von seinem Nachbarn eine Bohrmaschine ausleihen wollte. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, ja. Finde ich ganz spannend. Da willst du im Wohnzimmer so eine Vorhangstange aufhängen und dann denkst du, oh Mensch, mein Nachbar hat, glaube ich, eine Bohrmaschine. Ich glaube, zu dem gehe ich. Und als du das Haus verlässt, denkst du, ob mein Nachbar mir die wohl ausleihen möchte, ob er das wirklich will? Oder wird er vielleicht bloß die Augen rollen, der schon wieder? Vielleicht öffnet er mir auch gar nicht die Tür, weil er ja ahnt, ich will nur irgendwas ausleihen. Wenn ich so bedenke, also so wie der gestern zu mir rübergeguckt hat, ich glaube, der mag mich nicht besonders. Und seine Frau erst. Ich glaube, er wird mir die Bohrmaschine nicht geben wollen. Der mag mich überhaupt nicht. Und in sein Selbstgespräch vertieft eskalieren die Gedanken schließlich so sehr, dass er dann zu seinem Nachbarn geht, an der Tür klingelt und als dieser ihm öffnet, brüllt er ihn an, behalt doch deine blöde Bohrmaschine, ich brauch sie überhaupt nicht, wenn du mir sie schon gar nicht geben willst, ich bin gar nicht auf dich angewiesen, tschüss. Und geht. Wenn du jetzt Nachbar gewesen wärst, was war das denn? Und ich denke, vielleicht ist es bei dem Kain in seinem Denkprozess so ähnlich gegangen. Diese Eskalation in seinem Kopf. Und das ging so weit, dass er schließlich seinen Bruder getötet hat. Und vor dem Hintergrund dieses Ereignisses verstehe ich jetzt diesen Tipp des Johannes nicht wie bei Kain und Abel. Verhindere solche Dialoge auch in deinem Kopf, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Nichts. Lass dich nicht auf Gedankenspiele ein, die mit dem realen Leben nichts zu tun haben. Das wird deine Liebe zu den Menschen letzten Endes töten. Du unterstellst ihnen irgendwas, was gar nicht stimmt, was du auch nicht bewiesen hast. Höre auf die Stimme Gottes, der helfen möchte, gute Gedanken zu denken, auch anderen Menschen gegenüber. Die Liebe ist schließlich Gottes Idee gewesen. Warum sollte er uns dann nicht dabei helfen können und wollen, sie auch zu leben? Zweiter Tipp, nicht wie die Welt liebt. Ich lese die Verse 13 bis 15. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Johannes, ein Meister der Worte, spielt hier ganz spannend mit den Worten. Okay, er hat sie auch vom Heiligen Geist gehört, aber ich finde es ganz toll. Er sagt, wundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. Also, dass die Welt gegen euch ist, die Menschen, die nicht an Jesus glauben, das ist für ihn normal. Das gehört für ihn zur Nachfolge Jesu so einfach dazu. Wobei, das Wort hassen, das haben wir in diesem Brief ja schon mal gelesen, im Zusammenhang mit Bruderliebe, das ist das griechische Miseo und das drückt weniger das Hassen an sich aus, sondern eher so ein Gegensatz zu Gottes Agape-Liebe. Also eher im Sinne von lieblos oder von nicht mögen. Wundert euch nicht, wenn euch die Welt lieblos behandelt oder wenn euch die Welt nicht mag, so müsste man es eigentlich übersetzen. Das ist normal. Jetzt kommt die gedankliche Wende, die Johannes einleitet mit diesem Wissen. Wir wissen aber. Das ist so dieses Wissen, das ohne Zweifel ist. Auch das ist uns in diesem Brief schon des Öfteren begegnet. Was ja nicht wundert. Denn Johannes, wer noch beim ganz ersten Predigt dabei war, der weiß, dass vielleicht noch gegen wen dieser Brief gerichtet ist, nämlich gegen ganz bestimmte Irrlehrer. Und die haben damit geprahlt, wir haben besondere Erkenntnisse. Wir haben ganz besonderes Wissen, spezielles Wissen. Es war allerdings eher zweifelhaftes Wissen und überhaupt nicht gesichert. Wir als Nachfolger Jesu, sagt Johannes jetzt aber, wir wissen, dass wir aus dem Tod zu neuem Leben hingekommen sind. Ganz im Sinne, wie es Paulus in 2. Korinther 5, 17 ausdrückt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues im Sinne von nie vorher Dagewesenes ist geworden. Wir werden als geistlich tote Menschen in die Welt geboren. Das ist eine Folge der Taten, die Adam und Eva zu verantworten haben. Aber wenn wir an Jesus glauben, dann hat dieses Todsein ein Ende. Unser Geist wird durch den Heiligen Geist berührt und wir kommen zu neuem Leben. Leben im Heiligen Geist mit Jesus. Jetzt kannst du natürlich sagen, ah ja, Hans-Werner, weiß ich doch schon. Und? Und genau da würde dann die Falle zuschnappen, wenn du so denkst. Denn er sagt, ein Zeichen dafür, dass du ein neues Leben bekommen hast. Und jetzt kommt dieses, ja und? Ist, dass du deine Schwester, deinen Bruder in der Familie Gottes wirklich lieb hast. Wenn nicht, ist das ein Zeichen dafür, dass du geistlich tot bist. Wow. Für Johannes ist klar, dass die Welt uns nicht wirklich liebt. Ja, das mag normal sein. Denn wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, schreibt Johannes im Kapitel 17 in seinem Evangelium. Also das ist normal, aber dass wir uns gegenseitig nicht lieben, das geht gar nicht. Gar nicht. Und damit knüpft er nahtlos an die Ausführungen in der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jetzt sieht man natürlich oder hören manche in diesen Worten dann natürlich nur das Gerichtsurteil. Aber hast du schon mal das, was in der Bergpredigt geschrieben ist, einfach nur unter dem Zeichen oder unter dem Aspekt der Liebe angeschaut? Mal die Bergpredigt als Liebesbrief lesen? Das wäre doch auch mal spannend. Ich glaube, es ging Jesus nicht darum, dem anderen den Finger auf die Nase zu drücken und ihm zu sagen, also mein Lieber, du landest in der Hölle, wenn du deinen leiblichen oder einen anderen Schwester oder Bruder nicht liebst oder Narr nennst. Ich glaube, es geht ihm um was ganz anderes. Es geht ihm darum zu zeigen, wie früh Lieblosigkeit beginnt. Nämlich schon im Verstand, im Denken. Da beginnt das schon, so früh. Und wo genau das beginnen kann, was bei Kain im letzten Endes ja zu dem Tötungsdelikt führen kann. Lass es nicht so weit kommen, höre ich hier Jesus, höre ich hier Johannes sagen. Damit du letzten Endes nicht auch noch womöglich dein eigenes Heil aufs Spiel setzt. Ich denke, es ist sehr hilfreich, wenn wir die Bibel viel weniger unter diesem Aspekt anschauen, dass es so ein Buch ist voller Gesetze und Regeln, denen wir nur irgendwie nachfolgen muss. Das bringt uns, glaube ich, in unserem Verständnis der Schrift nicht wirklich weiter. Es ist viel besser zu erkennen, dass es in der Bibel letzten Endes, und da bin ich mir sicher, von der ersten bis zur letzten Seite um Liebe geht. Es geht um Liebe. Und darum, dass jeder Mensch Verantwortung hat für sein irdisches Leben und auch für sein geistliches Leben. Jeder. Schaut mal, hier heißt es, wer seinen Bruder lieblos behandelt, der ist ein Menschenmörder und er wird das ewige Leben verpassen. Sicher kann man das als Gerichtsworte empfinden, aber so sind sie nicht gedacht. Es ist eine Beschreibung dessen, was nicht gut ist. Hier wird gesagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn du deinen Bruder, deine Schwester lieblos behandelst. Es ist nicht gut. Und wenn du es aber machst und machst und machst und machst, dann hat es halt Konsequenzen. Und die kommen dann. Und die werden dann auch beschrieben. Du hast die Wahl. Du hast auch Verantwortung für deine Wahl. Du kannst dich für den weltlichen oder für den geistlichen Weg des Lebens entscheiden. Und schließlich noch der dritte Tipp mit dem Blick auf den anderen. Ich lese uns die beiden Verse 16 und 17 aus 1. Johannes 3. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Schwestern und Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder oder seine Schwester darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Daran haben wir die Liebe erkannt. Da steht eines meiner Lieblingsworte im Neuen Testament aus dem Griechischen, ginosko. Das ist so ein intimes, ganz nahes Erkennen, Verstehen. Wird manchmal auch übersetzt, wenn es um das Liebesverhältnis zwischen zwei Menschen geht, im Sinne von Adam erkannte seine Frau Eva und das war so ein tiefes Erkennen, dass dann Abel kam. In diesem Sinne, das Erkennen. Das war damals für die Christen in der Provinz Kleinasien völlig klar. Jesus hat für mich sein Leben gelassen, das ist Liebe pur. Ja, für mich, ich soll ganz offen sagen, für mich war dieses mit dem Liebe pur so eine Sache, die in meinem Leben auch als Christ über viele Jahre überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also ich bin mit 10 Jahren etwa zum Glauben gekommen. Und ich war damals schon ein Mensch, dem man nachsagte, dass er nicht gerade vor Emotionen strotzt. Sagen manche heute noch? Verstehe ich überhaupt nicht. Also ich bin halt so ein Mensch, der ganz typisch von der linken Gehirnhälfte dominiert. Das sind die, die meistens mit der rechten Hand schreiben, wo 1 und 1 immer 2 ist und es alles in eine Ordnung haben muss und so. Ja? Man muss die Dinge logisch erklären können. Man muss die Dinge organisieren. Dieser Mensch braucht Perspektive, der braucht Ziele. Der geht nicht mal ohne einen Plan ins Bett. Das braucht man. Ja? Muss ja wissen, wie man wieder aufwachen soll und so. Ne? Logisch. Das hat seine guten Seiten. Glaubt mir. Echt. Vor allem die, die ganz anders gepolt sind. Das hat tatsächlich seine guten Seiten. Soll es geben. Aber es kann für Mitmenschen dieses Bürgers an der einen oder anderen Stelle durchaus herausfordernd sein, fragt meine Frau. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel zum Thema Ordnung und Arbeitsplatzorganisation. Ihr seht da oben links dieses Bild? Wenn man vor Jahren in mein Büro an der Hochschule gekommen ist, ich war Leiter der Hochschulbibliothek, so 30.000 Medieneinheiten und so weiter und so fort, hat man ein bisschen was zu tun. Da hat man in 95% der Fälle den Schreibtisch so vorgefunden. Es befindet sich nur ein Vorgang auf dem Arbeitsblatt, den man bearbeitet. Was soll der Rest auf dem Schreibtisch? Braucht man ja nicht. Die Ablage war immer aufgeräumt, alles Notwendige liegt in Reichweite. Und das nicht, weil ich nichts zu tun hatte, sondern so bin ich halt. Das gehört zu mir. Und das ist heute noch mein Lebensstil. So arbeite ich, so organisiere ich mich. Für alle, die das im Leben und im Beruf anders handhaben, kann so ein Lebensstil eines Mitmenschen herausfordernd sein. Das ging so weit, dass die Studierenden, die ich unterrichtet habe, das so gar nicht glauben konnten und so überraschend immer wieder mal in mein Büro kamen. Oh, das sieht ja tatsächlich so aus. Und dann war auf einem meiner Bilder im Unterricht, da hatte ich sogar so einen Apfel, den ich jeden Morgen mitgenommen habe. Und da kam einmal ein Studi rein und sagt, da liegt ja auch noch der Apfel aus dem Bild. Er hatte, nee, der nicht, den hatte ich schon mal gegessen. Aber ja. Okay, so ist das. Was will ich jetzt damit sagen? Diese von Ordnung und Organisation geprägte Logik hat sich auch auf mein Leben als Jünger übertragen. Und jetzt wird's blöd. Ich habe mich manchmal gefragt, Liebe, was ist das eigentlich, wie macht man das? Ihr wisst ja so, 1 und 1 ist 2 und so, na, wie geht das mit der Liebe und wie kommt denn die so zustande und so. Aber alles von Verstand und Logik geprägt. Und jetzt kommt hier Johannes und spricht von Liebe und von jemand, der sein Leben für mich gelassen hat. Das kannst du nicht emotionslos zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, dafür ist es von Gott auch gar nicht gedacht. Und deshalb habe ich zu Gott auch einiges gesagt, also aber, also das ist das hebräische Wort für Gott, ich spreche ihn so an, aber also du hast mich doch linkshirnig geschaffen und ordentlich und irgendwie logisch. Wenn ich so Psalm 139 lese, war das ja wahrscheinlich kein Fehler, ne? Also eigentlich. Aber doch hindert es mich irgendwie daran, deine Liebe emotional ergreifen zu können. Na gut, darauf hat er nur gemeint, Fehler? Nein. Ich habe keinen Fehler gemacht und das mit dem emotional Liebe erleben, das kriegen wir auch noch hin. Die Christen damals, die hatten es im Herzen angenommen, dass Jesus sein Leben für sie gelassen hatte. Ich habe es mit einem Häkchen auf meiner geistlichen To-Do-Liste versehen. Das war der Unterschied. Aber so funktioniert das nicht. Denn dieser Vers 16, der geht ja noch weiter. Daran haben wir die Liebe erkannt. Und dieses Erkennen, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist was Intimes. Das ist was, das auch Emotionen hat. Dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Schwestern und Brüder lassen. Wo soll denn die Motivation dafür herkommen, dein Leben für den anderen zu lassen, wenn du den Tod Jesu einfach nur mit dem Verstand abhakst? Das geht nicht. Und deshalb möchte ich heute Morgen einfach auch dazu ermutigen, Tod und Auferstehung Jesu mal versuchen, emotional zu ergreifen, sich damit also emotional auseinanderzusetzen. Versetzt euch mal in die Lage, wenn es möglich ist, in die Lage eines Menschen, der gerade einen lieben Menschen verloren hat. So ist es den Jüngern damals gegangen. Das war ihr Gefühlsleben. Einmal ganz davon abgesehen, dass Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, ja sogar mit eigenen Augen erlebt, gesehen hat, wie Jesus diesen qualvollen Tod am Kreuz gestorben ist. Er war der Jünger Jesu, der unter dem Kreuz der Mutter Maria unter die Arme gegriffen hat, sie gestützt hat. Er war der Jünger, der hörte, wie Jesus nach Atem gerungen hat, während er erstickt ist, qualvoll. Er war der Jünger, der Jesus ausrufen hörte, es ist vollbracht. Versetz dich in die Lage, lass die Szenerie immer wieder von deinen inneren Augen vorbeiziehen, das wird dich nicht unberührt lassen. Und da geht's nicht um Psychospielchen, ja? Hauptsache irgendwie emotional oder so, ja? Ganz bestimmt nicht. Es geht um das, was Gott selbst gesagt hat, durch den Propheten Jeremia, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Es ist nicht von Verstand und Logik die Rede. Von Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden. Von ganzem Herzen. Denkst du, dass das mit Logik und Verstand zu erreichen wäre? Nein. Ich will nicht sagen, dass man das alles ausschalten soll. Das will ich damit nicht sagen. Ja? Aber wenn du nur bei Verstand bleibst und Logik, funktioniert es nicht. Es braucht viel mehr. Es muss uns bis ins Mark berühren. So funktioniert das mit dem Leben für den Bruder lassen. Obwohl es vom Textzusammenhang her ja gar nicht in erster Linie darum geht, für den anderen zu sterben. Sondern es geht darum, ein Auge auf den anderen zu haben. Das wird deutlich, wenn in dem Vers, der gleich im Anschluss daran kommt. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seine Schwester, seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm, ihr zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Hier haben wir es wieder. Und schließt sein Herz vor ihm zu. Das mit dem Christsein ist eine Herzensangelegenheit. Und das gilt auch für die Christen, deren emotionale Steuerung von der linken Gehirnhälfte überlagert wird. Heute kann ich so offen reden, weil Jesus mein Herz berührt hat mit seiner Liebe. Ich sage euch, ich möchte nicht mehr zurück in diese rein logischen Zeiten, in denen es irgendwie logische Erklärungen für die Empfindungen für Menschen gegeben hat. Nebenbei gesagt war ich damals in dieser Zeit vor 20, 25 Jahren, da war ich Pastor in einer Gemeinde. Eigentlich kannst du die Aufgabe ja nicht erfüllen, wenn du keine Liebe zu den Menschen hast. Geht ja nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich damals in der Anfangszeit sage, das ist eigentlich total peinlich, wenn man das so sagt, ne? Aber ich habe damals zu dem gesagt, also ihr könnt mir auch eine Aufgabe geben, im Keller bei Neonlicht, kein Problem. Ich bin zwar für Menschen da, aber eigentlich brauche ich sie nicht. Übel. Will einfach ehrlich sein, darum sage ich es euch heute, also ich finde, wie kann man nur so bescheuert sein, ja, sowas zu sagen. Ja, Neonröhren sind so kalt wie damals mein Herz. Aber Gott findet seine Wege, er hat mir es ja versprochen, ich habe ihn ja damals gefragt, Fehler gemacht und so, wir schaffen das schon und er hat es, glaube ich, geschafft. Durch viele Menschen, die meine Liebe bis aufs Äußerste herausgefordert haben, ohne dass ich irgendwie an ihnen vorbeigekommen wäre. Oder durch Situationen, die mich emotional aufs Extremste herausgefordert haben, wie der Tod zum Beispiel von meinem Papa viel zu früh, im Jahr 2000, schon lange her. Die darauffolgende Begleitung meiner Mama, die komischerweise mir zusammen zugefallen ist, ich war nicht mal der älteste von vier Jungs, inklusive der Verwandlung in meinem Inneren, die dazu führte, könnt ihr euch vorstellen, ich, Hans-Werner Zöllner, das heißt Familienzugehörigkeit Zöllner, okay, gibt's zwei Erzeuger, eins und eins, okay, alles klar. So war es am Anfang und am Ende war es tatsächlich eine Liebe für meine Mama. Das fand ich so spannend. Diese Veränderung, die Gott geschaffen hat, so hat sich diese Liebe Gottes ganz langsam Bahn gemacht von meinem Verstand in mein Herz. Wow, das finde ich ganz toll. Eine langwierige Sache, hat sich über Jahrzehnte hingezogen und ich sag's euch ehrlich, es ist noch nicht zu Ende. Und das finde ich toll. Aber wisst ihr was, ich habe dabei auch die Geduld dieses wunderbaren Gottes erlebt. Er scheint wirklich alle Zeit der Welt zu haben, um an seine Ziele zu kommen. An der einen oder anderen Stelle habe ich ihm das auch schon mal gesagt. Also, aber wie sieht's aus? Sollte nicht die eine oder andere Sache vielleicht ein bisschen schneller kommen? Oder sich das eine oder andere nicht ein bisschen schneller entwickeln? Weißt du, also, ich werde ja nur älter und die Zeit zerrinnt zwischen meinen Händen. Aber Gott meinte, Hans-Werner, Zeit ist relativ. Ja, aber das kannst du ja sagen. Ja, du bist ja jenseits der Welt aus den Tischen und Bänken und auch nicht in Zeit und Raum. Hans-Werner, Zeit ist und bleibt relativ. Ich werde immer alle Dinge zur rechten Zeit machen. Und ich dachte immer, also, es gibt so einen Makel, dass Gott einfach alle Chancen verpasst, zu früh zu kommen. Zu spät kommt er auch nicht, er kommt halt pünktlich. Ja. Als die Zeit erfüllt war, können wir im Prediger lesen, alles hat seine Zeit. Und er sagt, ich komme nie zu spät. Und wenn du Gott und seine Güte so erlebt hast, dann wird dich das nicht mehr kalt lassen, wenn du deine Schwester, deinen Bruder darben siehst. Und dabei geht es ja nicht darum, dass es jetzt schade ist, dass derjenige sich jetzt kein zweites Auto kaufen kann, weil er sich gerade einen Fernseher für 5.000 Euro gekauft hat. Darum geht es ja nicht. Ja. Es geht um ein Darben, also so um eine Mangelsituation an einer ganz bestimmten Stelle. Da gibt es was, was fehlt. Und das bräuchte man jetzt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist gar nicht so einfach auszumachen. Denn nicht jeder, der wirklich Mangel hat, sieht ja rein äußerlich auch so aus. Deshalb heißt dieser Tipp des Johannes mit dem Blick auf den anderen, schau dich um. Wir müssen schon genau hinschauen, wenn wir wirklich erkennen wollen, wie es den anderen Menschen in unserem Umfeld so geht, auch hier in der Gemeinde. Und dazu kommt ja ein Problem. Gerade in der Gemeinde Jesu, da haben ganz viele gelernt, dass man sich in der Gemeinde Jesu ja irgendwie keinen Ausrutscher leisten darf. Ne? Jesus kommt in mein Leben und dann ist alles gut. Jesus macht das und dann funktioniert das Leben. Yes! Alle schreien Amen, dann gehst du raus und es geht was schief. Das ist ja blöd jetzt. Hab doch Jesus in meinem Leben. Das kann ich jetzt eigentlich niemand erzählen, weil die sagen ja alle Amen zu dem, dass es gut läuft. Ne? Und dann kommst du in die Gemeinde zurück. In deiner Familie ist ein Kind auf die schiefe Bahn geraten. Irgendwas ist nicht richtig gelaufen. Irgendwas ja, läuft blöd. Du sagst irgendwas, dann ist es gleich unbiblisch und was weiß ich nicht alles. Es gibt so viele Richter in der Gemeinde. Ja? Und jetzt, wenn du nicht vor eine Gerichtsverhandlung kommen willst, was willst du dann machen? Sagst halt nichts. Setz eine Maske auf und alles ist gut. Alles ist schön. Aber ich lerne mehr und mehr dahinter zu sehen, weil wir dahinter sehen müssen, wenn wir einander helfen wollen und auch ehrlich sein müssen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und der einfachste Weg ist, sich darüber mit Gott zu unterhalten und sagen, aber schenk du mir den Blick für denjenigen, der gerade was braucht, der Hilfe braucht. Und ich habe erlebt, Gott lässt sich nicht lange bitten. Darum, ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Eines Tages kam Angelika von der Probe eines Lobpreisteams nach Hause und hat sie mir erzählt, eine der Gitarristen in diesem Lobpreisteam ist zu Hause die Gitarre umgefallen und total Schaden. Das ist blöd. Da habe ich total mitgetraut. Ich spiele ja leidenschaftlich gerne Gitarre, habe selber ja auch eine. Habe ich mir zum 40. schenken lassen. Wirklich schönes Instrument. Und in der Zeit des Totalschadens der Gitarre meiner Glaubensschwester hatte ich gerade keine musikalische Aufgabe in der Gemeinde. Das ist der Rahmen der Geschichte. Also habe ich versucht, beziehungsweise habe Anteil genommen an dem Verlust dieser Frau. Und Gott hat wohl auch Anteil genommen am Verlust dieser Frau. Denn er hat sich an mich gewandt und gemeint, Hans-Werner, du könntest doch der Frau deine Gitarre schenken. Echt jetzt? Meine Gitarre? Du weißt ja, die hat mal 1300 Euro gekostet und so, ne? Das ist also jetzt 40. Geburtstag und so. Da habe ich mich verirrt. Ganz bestimmt. Man kann ja Gott auch mal falsch verstehen und so, ne? Aber er ließ nicht locker. Deshalb habe ich mich dann in der Folge mit meiner Angelika unterhalten. Die hat sich auch ein bisschen darüber gewundert, weil es uns in der Zeit selber, waren wir so in einer eher finanziell existenzbedrohenden Mangelsituation insgesamt in unserem Leben. Und dann sollst du so eine Gitarre verschenken. Also nicht in dem Sinn, dass du sagst, ja, ich schenke mal meine Gitarre her, kaufe mir wieder eine neue. So lief das nicht. Sondern ich schenke sie her und dann ist sie weg. Ja, natürlich, die Frau war jetzt nicht in dem Sinn am Darben, aber sie konnte finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen. Sie war sich nicht in der Lage, sich eine Gitarre zu kaufen. Und ohne sie wäre sie vielleicht für das Lobpreisteam ausgefallen, das weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig. Gott wollte es so und also habe ich ihm zugestimmt. Keine Angst, also nicht jeder, der jetzt Gott darum bittet, gib mir den Blick für den anderen, muss dann seine liebsten und wichtigsten und teuersten Sachen verschenken. Ja, also ganz bestimmt nicht, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ja, nicht, dass ihr jetzt Angst habt und sagt, ich frage Gott nicht. Nein, ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Nein, so ganz bestimmt nicht. Was ich aber damit sagen möchte, ist, wenn du deinen Blick öffnen möchtest, wird dir Gott auch Gelegenheit dafür geben, diesen seinen Worten Folge leisten zu können. Das alles nicht mürrisch, nicht logisch oder sonst wie, sondern nur deshalb, weil es die Liebe Gottes in unserem Herzen möglich machen kann. Davon schreibt Johannes durch den ganzen Brief durch. Die Liebe Gottes macht es möglich. Und weil diese Liebe Gottes in Jesus Mensch geworden ist und uns seine Erlösung, seine Befreiung, seine Heilung am Kreuz auf Golgatha ein von Gottes Liebe geprägtes Leben ermöglichen möchte, deshalb schließt er diesen Abschnitt mit diesen Worten aus 1. Johannes 3,18. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Diese Liebe Jesu muss einfach unter die Leute. Also, ich bin dafür. Amen.